Zur Feier des Feiertages gibt's ein Wiederhören mit einer besonderen Künstlerin, die ich im November 2019 besucht habe, in ihrer Atelierwohnung am Chiemsee in Prien. Und ich fragte sie eingangs, welches Motiv, welche Farbe entspricht gerade ihrem Seelenzustand?
Ach Gott, blau.
Sie haben auch einen blauen Schal um, das ist Ihre Liebste?
Ja, blau ist zu variationsreich, das kann eigentlich immer passen. Ne?
Zu Gast bei Norbert Joa, Magdalena Engels, Künstlerin vom Chiemsee.
Da lebt sie zumindest seit 37 Jahren, aber ein bisschen länger sind sie schon auf der Welt.
Ja.
Welches ist der nächste Geburtstag?
93. am 11. Dezember.
Wow.
Ich lebe allein und autark.
Das geht alles noch ohne Hilfe.
Ja.
Schön, dass ich da sein kann. Auf Hausbesuch. Wir sind in einer Drei-Zimmer-Wohnung, umgeben von ihren farbigen Bildern, auf die wir noch zu sprechen kommen. Seelenbilder. Sie versuchen darin, das Wesen eines Menschen auszudrücken. Und ich fand's amüsant, am Telefon haben sie geklagt, der Rücken schmerzt, das Tanzen ist etwas eingeschränkt. Es ist ihnen aber auch klar, dass sie mit bald 93, so gesehen, trotz allem ein Glückskind sind.
Ja, das weiß ich. Das ist mir bewusst.
Kennen Sie noch jemanden, der mit 92 tanzen kann?
Ich kenne schon jemanden, ja, ja. Zum Buttertanz bin ich gekommen, das war kurz vor meinem 70. Und da habe ich dann erfahren, der Meister Casuono ist mit 90 auf die Bühne, mit 90 getanzt, dachte ich auch so. Und jetzt bin ich auf einmal auch so weit und finde es wunderbar, dass ich diese Art des Tanzes entdeckt habe, wo es wirklich keine Altersbegrenzung gibt und immer eine Möglichkeit gibt, sich auszudrücken. Und wenn du auch nicht mehr gehen kannst, kannst du dich ausdrücken.
Wer jetzt kurz rätselt, Butoh, das ist ein japanischer Ausdruckstanz, auch mal bezeichnet worden als Tanz der Revolte. Ja. Sehr expressiv, teilweise grotesk, absurd. Ein paar erinnern sich vielleicht an Kirschblüten-Hanami.
Genau, ja. Da hat ja mein Tadashi Endo da mitgewirkt, mein Lehrer.
Und da geht es darum, Inneres nach außen zu tragen und das muss gar nicht in Schönheit und fließender Harmonie geschehen.
Mhm. Mich inspiriert immer ein Beispiel, was Tadashi Endo mal erzählt hat. Diese Vorstellung, ich bin so ein Mammutbaby, das im Eis eingefroren war. Gab es ja, ne? So eingefrorene, in der Eiszeit eingefroren. Und dann ist das Eis aufgetaut und dann haben die probiert, was sie da eigentlich haben. Finger, Zehen.
Dabei bewegen sie Arme und Hände wie ein erwachendes, neugeborenes Wesen. Die Finger zucken.
Ja.
Es ist ein Hineinspüren in eine Situation.
Ja, Vorstellung. Da ist alles erlaubt.
Da gibt es auch keine Ideallinie, wie es zu sein hätte.
Nein, es gibt keinen Takt zum Beispiel auch. Wiederholt sich auch nicht.
Und Sie wollen damit auch nicht gefallen?
Nein, die Schönheit entsteht durch das Tun, durch den Ausdruck.
Und im Hier und Jetzt ist es jedes Mal anders. Jetzt verlassen Sie mich, wo geht's hin? Ich kann ja so lange mal die Wohnung schildern. Eine Chaise Longue ist vor einem großen Bücherregal und am Eingang ist eine Bilderwand und jetzt haben sie mir ein Bild gebracht.
Zum Beispiel Tadashi Endo und er hatte einen Tanz gemacht, das war das Letzte, was ich von ihm gesehen habe, das ist schon ein paar Jahre her. Da war doch dieses Atomunglück in Japan vor ein paar Jahren.
Fukushima.
Ja, und dann hat er uns erzählt von den Hunden, die alleine waren. Die Menschen waren weg und die Hunde waren da. Und er hat so einen Hund getanzt, der so alleine war. Und das war so ergreifend. Er hat als Mensch getanzt. Also, wir tanzen ja sowieso mit allen Vieren immer mit allen Gliedern. Das hat mich so gerührt.
Und das hat eine hohe Präsenz.
Ja.
Und mir scheint, Sie sind auch eine Frau fürs Hier und Jetzt. Sie sind nicht so verhaftet in Ritualen, dass die Dinge möglichst immer gleich bleiben sollen.
Nee, ich muss immer Änderungen haben. Ich bin, bevor ich in die Schule bin, schon 5-mal umgezogen. Und ich glaube, das hat mein Leben sehr bestimmt und ich fand es wunderbar.
Verdanke ich Ihrer Lust aufs Neue auch meinen Hausbesuch, dass Sie sich sagen, jetzt mache ich mal ein großes Radiointerview?
Ja, ja, klar, wenn man das Angebot hat. Das ist schon toll. Und ich merke dabei beim Vordenken oder bei der Überlegung, was ich alles erlebt habe, das ist so irre lang. Wird mir ganz schwindlig.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit Magdalena Engels malt Spiegelbilder der Seele.
Und in eins schaue ich gerade hinein, in Ihrer schönen Wohnung in Prien am Chiemsee, auf der Staffelei. Schaut mich ein Gesicht an, große Augen, der Mund rot geschminkt. Es ist ein Staunen im Blick. Der Horizont nach rechts ist gelb. Wer guckt da auf uns?
Das ist meine neue Wahrnehmung, die ich damals erlebt habe. Und ich habe wirklich das erste Mal meine Rückseite wahrgenommen. Also es war auch eine Übung einfach, dieses Wahrnehmen. Und ich war so erstaunt, ich bin immer nach vorne gegangen.
Sie haben zum ersten Mal Ihren Rücken zur Gänze wahrgenommen, gespürt. Wie alt waren Sie da?
Das ist jetzt vielleicht 20 Jahre her. Kurz vor meinem 70. habe ich den Buddha-Tanz kennengelernt. Eine völlig andere Körperwahrnehmung bekommen. Das war umwerfend für mich. Ich habe nie meditiert oder sowas. Also
das war wie der Blitz der Erkenntnis.
Das war ein Blitz der Erkenntnis. Mir war zum Weinen, weil ich so überwältigt war. Und dann habe ich meinen Rücken wahrgenommen und habe die Hand meines Vaters auf dem Rücken gespürt.
Jetzt wird es aber mystisch.
Sanft. Und wenn schon. Ja, und aber diese Rückenwahrnehmung, das ist mir geblieben.
Dass Sie sich Ihrer Haltung bewusst sind und permanent spüren. Und das drückt dieses Bild aus, dieses fragende Staunen. Das eine Bild hat wohl den Titel »Ich wäre gern eine Indianerin«.
Ja.
Von wem ist das?
Von mir.
Wären Sie gern eine?
Ja, das war wirklich dann so ein Wunsch. So, also ich habe das Bild gemalt und habe dann gemerkt, ja, das wäre ich gern.
Aber so vergnügt, wie Sie vor mir sitzen, was hält Sie davon ab? Oder Sie sind wahrscheinlich auch eine.
Ich weiß nicht, was ich bin.
Ja, das passt ja zu Ihrem Ausstellungsmotto letztes Jahr nach Rimbaud. Ja. Ich ist ein anderer.
Also ich habe es nicht ausgesucht, ich habe den Titel gekriegt für die Ausstellung und ein bisschen nachgedacht drüber, dachte, ach ja, passt ganz gut. Es war eine tolle Ausstellung.
Weil Sie gerade so beiläufig das weggelächelt haben, ich weiß gar nicht, wer ich bin. Man meint ja, ein 92-jähriger Mensch ist bei sich angekommen.
Ein ganzes Stück weit, ja.
Aber Sie fühlen sich noch nicht am Ziel?
Was ist das Ziel? Ich bin noch unterwegs, aber ich bin ein ganzes Stück schon bei mir angekommen. Aber das hört ja nicht auf. Das hört doch nicht auf. Ich habe heuer das erste Mal, dass mir zum Beispiel diese Lichter nachts, die ich vom Balkon aus sehe, dass ich die auf einmal so wertgeschätzt habe. Das hat mich früher eher, dachte ich, ach, doofen Lichter. Und jetzt habe ich aber immer entdeckt, ey, das ist ja toll. Und es erinnert mich in den Formen, die es da gibt, immer, wie heißt der amerikanische Maler da, der so ein bisschen traurige Bilder macht. Gehe extra nochmal raus auf den Balkon, nochmal und nochmal. Das habe ich neu entdeckt. Das ist ja schon die ganze Zeit da.
Und von daher sind Sie auch gespannt, was noch alles kommt.
Ja, bin ich.
So erklärt sich auch der Titel von dem einen Bild, Sehnsucht nach Neuland. Dann nehme ich mal an, das sind wieder Sie.
Mhm. Ich habe in Ernstdorf gewohnt, sehr schön. Und war viel am See, hatte Berge gesehen. Und dann bin ich hierher gezogen und dann dachte ich, naja, ich sehe nichts mehr. Ich habe keine Weitsicht mehr. Nee. Und dann hat es lange gedauert, bis ich die Nähe entdeckt habe. Ich habe so ein Opernglas, habe ich da in die alte Fichte da reingeschaut. So. Und jetzt habe ich das hier richtig gerne. Und ich gehe wenig raus, wenig weiter weg. Ach, es gibt den schönen Satz von Kafka. Der hat sich mir eingeprägt. Du brauchst dein Zimmer nicht zu verlassen. Und es ist lange her, dass ich das mal gelesen habe. Und dann dachte ich, na ja, mal schauen. Und dann habe ich angefangen und habe an der Wand mit meinen Fingern Schattenspiele gemacht. Und ja, was sehe ich, was habe ich hier in meinem Zimmer? Was kann ich entdecken oder was kann ich in Bewegung bringen auch? Das hat mich getröstet für die Zukunft.
Ich glaube, Ihnen ist selten langweilig.
Ja, das kann man sagen.
Trifft auf Sie auch das alte von Horvath-Motto zu? Eigentlich bin ich ganz anders. Ich komme nur so selten dazu.
Ein sehr schöner Satz. Ja, kann ich nachempfinden.
Dabei sind Sie niemandem verpflichtet und könnten ganz bei sich sein. Was hält einen davon ab, so zu sein, wie man ist?
Ja, das ist die große Lebenskunst. Ich glaube, bis zum letzten Atemzug wird das die Frage sein, ja.
Jetzt muss ich mal mit einer schnöden Frage noch dazwischen grätschen. Im Angesicht all der schönen Bilder und Porträts, konnten Sie davon leben?
Nein, ich habe ja ganz was anderes gemacht. Und ich bin auf die Akademie gegangen, weil das mein Traum war, 1946, mein Gott.
Bayern 2, 1:1 der Talk. Heute wiederholen wir das Gespräch mit Magdalena Engels, die ich im November 2019 besucht habe, in ihrer Atelierwohnung in Prien. Und ich kann verraten, mittlerweile ist sie 97 Jahre alt und noch immer munter. Vor Tagen telefonierten wir. Also, geboren ist sie im Dezember 1926 in Großbreitenbach, Thüringer Wald am Rennsteig. Der Vater war da 37 und zuvor lange ein Benediktinermönch.
Dann wohl nicht mehr.
Kam eine junge, hübsche Frau dazwischen.
Ja, auch das, aber er wollte sowieso raus. Aber nicht aus Glaubensgründen, sondern weil ihm Kloster einfach zu geschlossen war. Und der wollte raus, weil es sehr schwierig war. Es war damals, ja, also wie meine Eltern sich kennengelernt haben, 22 geheiratet, das war Inflationszeit. Und er hatte keinen weltlichen Beruf, außer dass er mal ein Gewerbelehrerstudium angefangen hatte.
Die beiden haben sich an der Töpferscheibe kennengelernt.
Ja. Daher die Liebe zu den grauen Töpfen draußen.
Auf dem Balkon stehen ein paar schöne.
Ja. Und da war dann auch die junge Gertrud aus sehr protestantischer Familie.
Das klingt nach Dauerkonflikt mit einem Ex-Benediktinermönch.
Sie hat eine Ausbildung gemacht, also sie war Keramikerin. Mein Vater ist später auch protestantisch geworden. Er ist exkommuniziert worden, weil er geheiratet hat. Nicht, weil er aus dem Kloster raus ist, so viel ich weiß, sondern weil er geheiratet hat. Mhm. Und das muss eine ungeheure Sache gewesen sein. Damals, 1922, haben die Eltern geheiratet und mutig, unglaublich mutig. Und meine Mutter hat ihm, die Gertrud, hat ihm aus Berlin, wo ihre Eltern lebten, einen Lodenanzug geschickt. Und dann hat er sich im Zug, D-Zug zwischen Köln und Berlin, hat er das Gewand gewechselt. Also ich finde, es ist so filmreif. Er musste doch aus einem Benediktinergewand raus. Er war ja nicht mehr Benediktiner.
Er wird irgendein anderes Kleid doch gehabt haben.
Nein, er hatte nichts. oder nichts Gescheites.
Aber so lustig war es dann gar nicht. Er wurde 1933 von den Nazis entlassen, weil er in der Deutschen Friedensgesellschaft war.
Und dann war es immer schwierig, eine Stellung zu finden, die nicht staatlich war.
Und es ging nach Gera, Raum Berlin, Erlangen. Und schließlich haben die Eltern zeitweise ein Schülerheim geleitet im malerischen Rothenburg an der Fulda. Jetzt gab es da aber wohl einen ziemlich harten Kontrast, weil sie dort als 12-Jährige die Pogromnacht erlebt haben.
Genau. Ich liebte meine Kindheit. Das war wunderbar. Es waren wunderbare Jahre in diesem Fachwerkstädtchen und in dieser schönen Landschaft. Wir wohnten so etwas außerhalb und waren gleich am Wald und an der Fulda. Und ich weiß nicht, wer es mir gesagt hat. Wahrscheinlich hat mein Vater mir gesagt, ich soll mal in die Stadt gehen. Es war am Tag danach. Und ich weiß noch, es war so schrecklich. Die Scheiben, die Schaufensterscheiben, also von der Gegend, die ich kannte, da an der Fulda, waren zerschmettert. Alles lag zerstreut auf der Straße. Und dann stand ich so und schaute auf Fachwerkhäuser und da war so ein Geschäft auch drin, wo ich öfters war. Und ich sah diese scheinheiligen Häuser, diese, mir kam das auf einmal so verlogen vor, dieses hübsche, nette Städtchen, dieses märchenhafte, diese märchenhafte Kulisse. Und dann kamen, wie ich da so guckte, ein Pferdewagen mit besoffenen SA-Leuten an und die gröhlten und es war so scheußlich, die schönen Jahre waren auf einmal, es war auf einmal gerissen, ja, die Kindheit war gerissen und dann ist da auch so ein Stürmer, der Stürmer war doch diese Zeitschrift, diese Hetzzeitschrift und da war so ein Kasten an der Fulda-Brücke und das war dann auch noch im Hintergrund. Ich war alleine dort und dann sah ich ein Mädchen kommen, das ich aus der Volksschule kannte und dachte, oh, ist schön, dass die da kommt und die hat auch angefangen zu hetzen. Und ich wusste, ihre Mutter ist in der Frauenschaft. Und dann war ich sowas von enttäuscht. Das war mal so eine Schulfreundin gewesen. Ich war so enttäuscht. Mir tat es dann gar nicht leid, wie wir dann weg sind aus Rothenburg.
Sie haben den Kriegsbeginn mit 13 auch noch mitgemacht.
Und dann hat mein Vater mich an der Hand genommen und ist mit mir rausgegangen, da von dem Schulhof weg, über die Wiese und hat gesagt, jetzt ist Krieg. Und das ist was, was ich nie vergessen werde, auch seine Hand. Das war ganz wichtig, war ganz sanft. Und ich habe gemerkt, es ist sehr traurig. Und ich habe von da an immer wieder die Hand von meinem Vater als etwas ganz Bedeutendes erlebt. Meinen Eltern wurde dann ein Judenhaus angeboten in Rothenburg, weil sie das Schülerheim räumen mussten. Und meine Eltern haben mich mitgenommen und haben mir das gezeigt.
Ein Haus von Juden, die enteignet worden waren und vertrieben.
Und die haben es mir gezeigt und es sind so Momente, die sich mir so eingeprägt haben. Und der Vater hat auch gesagt, da schau hin. Weil selbstverständlich ist, dass sie es nicht gemacht haben. Aber dieses, da schau hin, das habe ich immer wieder erlebt.
Ob es seine schützende Hand war oder eine andere noch dazu, sie landeten 1940 mit 13 am Ammersee, das ist eine recht friedliche Gegend, auch unterm Krieg.
Ja, war ja traumhaft.
Das heißt, in Schondorf am Westufer des Ammersees hat man irgendwie erstmal keinen Krieg, oder?
Doch, insofern ja, insofern schon, weil die Jungs weg mussten, immer wieder. Dann kamen wieder die Todesnachrichten. Das war ganz, ganz traurig. Wir haben auch mal getanzt. Und das weiß ich noch von zweien, weiß ich's. Die hatten gerade das Abitur gemacht, mussten einrücken am nächsten Tag. haben sich verabschiedet und sind kurz darauf tot gewesen. Das war sehr oft. Das war sehr, sehr gruselig, traurig.
Dann nutzt auch die Idylle nichts außenrum.
Dann nützt die Idylle nichts. Und ich erinnere mich, dass ein Lehrer, dessen Frau auch unterrichtete, die war meine Lehrerin, die war aber nur als Kriegsersatz, war sie auch Lehrerin geworden, hatten Kinder. Und der Mann kam auf Urlaub, ich glaube aus Russland. Und wir saßen da beim Essen im dem kleinen Speisesaal in den Ferien und er musste am nächsten Tag wieder gehen. Sie saß da und er stand hinter ihr und hat so zärtlich ihr Gesicht in die Hände genommen. Und das war so ein berührender Anblick. Und dann ist er weg und ist kurz darauf auch gefallen. Das kann man gar nicht, ja.
Das ist so lange her und alles wieder da gerade.
Ja, ja. Ja.
Dann brauche ich Sie jetzt auch nicht fragen, Mai 45, besiegt oder befreit?
Beides. Befreit und davongekommen. Wir müssen denken, wir haben von Schondorf aus die Brände, den roten Himmel von Augsburg gesehen, wie das bombardiert worden ist. Und immer die Angst, was könnte passieren.
Zu Gast bei Norbert Joa. Magdalena Engels, Künstlerin vom Chiemsee.
Auch wenn wir ihn nicht sehen, den Chiemsee, wir sitzen hinterm Bahnhof in Prien, da darf ich auf Hausbesuch sein bei ihr. Und in Gedanken waren wir gerade im Sommer 45. Die Magdalena ist 18, der Krieg ist aus, der Magen leer. Was nu?
Ja, musste mal schauen, dass man was zu essen kriegt. Das war vorrangig. Außerdem musste man irgendwo arbeiten. Sonst kriegte man keine Lebensmittelkarten. Und dann habe ich in der Apotheke in Schondorf geholfen. Pillen. Wir haben nur so Pillen gemacht, so mit so einem Gerät. So. Wir mussten einfach uns was ausdenken, was wir machen. Meine Mutter hat gleich ein Beet angelegt, also sowas. Und ich habe mit meiner Mutter Weizenfelder abgeerntet. Nach der Ernte haben wir die Ähren gelesen und das zum Bauern gebracht. Und dann haben wir die Körner gekriegt und es war toll. Wir haben das nachher nochmal versucht, als es nicht mehr nötig war. Und da hat es dann keinen Spaß mehr gemacht. Das war sehr aufwühlend. Oder es kam jeden Tag was anderes.
Heute wird es ja gern als Stunde Null bezeichnet. Sie wurden dann 19. Hatten Sie bestimmte Erwartungen, eine Hoffnung, einen Plan, wie es weitergeht?
Ich hatte Pläne, natürlich. Ich wollte weg von zu Hause. Ich wollte nach München. Ich war ja wie verrückt nach Kunst. Das war damals eine halbe Weltreise mit dem Milchauto bis Geldendorf und dann mit dem Güterzug. Glaube ich, war das auch am Anfang noch, ja.
Und dann zu Dürer.
Und dann zu Dürer, ja. Das war enorm. Dazu muss ich noch sagen, wir sind viel nach München mit dem Fahrrad gefahren und die Reifen waren kaputt. Trotzdem. Das kann man sich alles gar nicht mehr vorstellen.
40 Kilometer mit dem Platten.
Ja. Ja, Wahnsinn, ja.
Und dann war man so erschöpft, dass man vor Dürer niederkniete.
Ja, genau. Aber das ist mir unvergesslich, dieses Erlebnis und dass ich das alleine wollte. Ich wollte immer Sachen alleine machen. Ich wollte nicht gestört werden.
Dürer hat sie tatsächlich so gefasst.
Ja, das war unglaublich. Das war wunderbar. Und das war im Haus der Kunst. Die Originale waren ja während des Krieges weggepackt. Und auf einmal habe ich die Originale gesehen. Das war unglaublich.
Das klingt ja fast nach einer Erweckung.
Ja, ja, die war schon vorher erweckt, war es schon durch Bücher. Aber das war mir absolut klar. Ich wollte immer so Faltenwürfe malen können.
Es ging ja auch an die Kunstakademie und ins begehrte München. Ein kleiner, größerer Schatten. In der Zeit ist auch der Vater mit nur 59 an einem Infarkt gestorben.
Ja, der wusste, dass er nicht älter als 60 wird. Er ist uns furchtbar auf den Nerv gegangen, weil er das immer gesagt hat. Und da war ich aber schon in München. Und
so bitter das ist, dann vollends frei.
Genau. Also es war eine Befreiung für mich. Ich wusste nicht, wie ich da aus diesem Behütetsein rauskomme.
Also haben Sie Ihr Leben gelebt in München zwischen Akademie und Jobs und dann ja, die Währungsreform, die ersten D-Mark, Filmgrafik, Illustrationen für Kinoplakate auch und, was ich schön finde, im April 1953 starten Sie Ihre Vespa. Mit welchem Ziel?
Rom, aber da bin ich gar nicht hingekommen. So weit bin ich gar nicht gekommen. Ja, Italien, das war klar. Jetzt ist dann der Edel mit dem Koffer, der hat immer gesagt, wenn du groß bist, nehme ich dich mit nach Italien. Und ich stand vor einer Europakarte im Arbeitszimmer von meinem Freund. Und dann stehe ich so davor und sage, ach, das ist ja Italien. Ja, dann die Edith hat gesagt, da kommst du bei Italien. Und da habe ich beschlossen, ich fahre jetzt. Ich hatte einen ADAC-Ausweis und einen Jugendherbergsausweis. Das war also ganz wichtig. Und sonst hatte ich immer einen Skizzenblock unter dem Arm. Per Studiare bin ich da. Toll war das. Also es war Wahnsinn. Und ewig ging das Gebirge nicht zu Ende. Ich wollte doch endlich nach Italien. Und
ja, so schnell ist die Vespa auch nicht.
Immer noch. Die blieb da manchmal stehen. Also, und dann war ich endlich aus. Endlich sah es so etwas so aus, wie ich mir Italien vorstellte.
Es muss auch noch exotisch gewesen sein. Da ist die Rede von dem Eselsparkplatz.
Ja, und wir hatten eben einen Film synchronisiert, dort beim Genre-Film in Inning, der in Assisi spielt. Und ich habe gesagt, na, auf dem Weg nach Rom, jetzt mache ich meinen Abstecher nach Assisi. Und da bin ich nicht wieder weg, bin ich 4 Wochen geblieben. Und habe bei einer Italienerin gewohnt, da über den Dächern von Assisi. Ah, oh, war das schön.
3 Monate ging ihr Visum, damals brauchte man noch ein Visum, und dann ging es wieder zurück zum Freund. Jetzt höre ich mit einem halben Ohr, es gab schon einen Mann in Ihrem Leben.
Ja. Ja, hab doch gesagt, der hat ja die Vespa schön angesprüht noch.
26 Jahre war er der Weggefährte.
Weggefährte, ja.
Zur Hochzeit kam es nicht.
Nein, ich bin nie verheiratet gewesen.
Und er war Kameramann, das hat sich nämlich dann ganz gut ergeben. Sie haben gemeinsam lange Zeit Lehr- und Unterrichtsfilme gemacht für Industrie und Schule.
Unser Leben. Das waren alles Lehrfilme für die Industrie, wie man Schuhe herstellt. Genaue Lehrfilme, wie Stoffe aufgeraut werden. Er war mit der Produktion unterwegs auch und ich habe die Tricks gezeichnet vor allem.
Haben Sie dann auch diese Schulfilme gemacht, die wir noch in den 70ern gesehen haben? Schwarz-Weiß, wie funktioniert das? Der Ameisenstaat oder irgend sowas?
Bienenfilme haben wir gemacht, die waren Schulfilme dann.
Zur Familiengründung kam es nie?
Nee, keine Sehnsucht danach, nein.
Die gemeinsame Zeit endete dann 1977?
77, ja. Mhm.
Er wurde ziemlich krank.
Mhm. Es war traurig. War sehr traurig.
Nach dem Tod haben Sie den Tanz entdeckt? Verträgt sich das mit Trauer?
Ja. Und ich habe ja da in Greifenberg auch so ab vom Schuss gewohnt. Und dann bin ich viel nach München gefahren. Dann habe ich mir vor allem mal Gäste eingeladen in mein Haus.
Damit wieder Leben reinkommt?
Ja. Hm.
Kam noch mal ein Mann?
Ja. Entschieden älter als ich und es war begrenzt, die Zeit war begrenzt und es war eine wunderbare Zeit.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft Magdalena Engels, tanzt den japanischen Butoh.
Und ich darf auf Hausbesuch bei ihr sein. Und sie tanzt mir nichts vor, weil sie es im Rücken hat.
Kann auch schief tanzen.
Im Butoh kann man auch schief tanzen eigentlich.
Genau, das ist ein sehr schöner Satz.
Da ist alles erlaubt.
Muss nur bei dir sein. Ja.
Auf jeden Fall sind Sie drinnen vergnügt wie ein Wasserfloh und mit, wann war das dann, Ende 60, auf Butoh gekommen. Wie denn?
Ich habe immer gesucht, ich suche auch jetzt immer, was Neues zu erfahren, für mich zu erfahren, meine ich, keine Neuigkeiten erfahren, sondern was Neues für mich. Ich bin oft nach München gefahren, ins Freie Musikzentrum und habe dort so Wochenenden verschiedene Tanzmöglichkeiten, auch bei einer Brasilianerin, wahnsinnig toll auch, ja. Und da war mal so eine wunderbare Beschreibung von Butoh-Tanz von einer deutschen Tänzerin. Ich habe an jeder Hand 5 Kinder, schreibt die da. Ich dachte, das klingt interessant, da gehe ich hin. Und das war der Treffer. Das hat mir, es war so toll und so sinnlich und so im Sumpf und außerm Sumpf und Baum werden und blühen und welken und wieder kommen und so. Ich war, da habe ich mich auf die Suche gemacht, dachte, ich möchte an die Quelle kommen. Das liegt mir einfach. Ich finde es so toll, so zu suchen, was liegt mir. Also ich gehe hier sehr gerne auch. Ich bin ganz glücklich, dass ich hier zu Fuß zum Tanzen in den Tanzraum gehen kann.
Das machen Sie immer noch, kurz vorm 93.
Ja, jetzt habe ich es ein paar Mal ausfallen lassen. Da bin ich sehr traurig.
Also jeder tanzt für sich, manche Paare zusammen.
Du kannst machen, was du willst. Tanzt man sich an, aber es gibt keine Form.
Dann tanzen wir mal weg von dem Feld und nochmal in die späten 70er hinein. Der Lebenspartner war nicht mehr da. Sie waren kurz in den USA, hatte vielleicht auch was von einer kleinen Flucht. Und zurück am Ammersee waren dann auch wieder Mutter und Bruder. Sie wollten dann da irgendwie nicht mehr leben in der Region.
Ich wollte, also ein Glücksfall war, ich hatte ein Haus, weil ich geerbt hatte, in Greifenberg ein Haus gebaut, ein Bungalow, ja. Und ich war alleine und ich saß da und dachte, was mache ich mit dem Haus? Ich mag kein Haus. Ich bin froh, dass ich es habe, aber ich mag nicht. Ich mag auch kein, ich bin kein Gärtner. Ich möchte nicht immer nach unten gucken. In der Erde bühlen. Überhaupt nicht. Was mache ich jetzt mit diesem Schatz von Haus? Mit dem Schatz von Haus. Und dann habe ich beschlossen, ich will weg. Ich möchte endlich mal an einen Ort, wo ich niemand kenne und mich niemand kennt. Das war mein Wunsch, weil das war immer der Landheim Schondorf in der Nähe, mein Bruder mit seiner Praxis, meine Mutter noch ihre Lehrerzeit. Es war immer jemand da, der mich kannte oder ich kannte.
Der gesagt hat, komm mal vorbei.
Ach, schrecklich. Ja, die wissen dann immer, was man tun soll. Furchtbar.
Und wenn man eine Woche nicht aufkreuzt, was ist denn los?
Das habe ich dann auf einmal gemerkt, dass ich da raus will aus diesem Muster. Und dann habe ich beschlossen, ich will an einen Ort, wo ich niemand kenne und mich niemand kennt. Und dann bin ich erstmal zur Besinnung, also um mir klar zu werden, dachte ich, jetzt mache ich eine Kur. Und ich hatte inzwischen das Bergsteigen entdeckt für mich. Dann hat mir jemand einen Tipp gegeben mit Prien. Also bin ich dann nach Prien gekommen und habe hier eine Kur gemacht. Und ich habe in der letzten Kurwoche auf der Bettkante gesessen. Das ist immer ein wichtiger Ort, Bettkante sitzen und beschließen. Und habe den nächstbesten Makler angerufen, den ich da im Adressbuch gefunden habe hier. Und habe gesagt, ich möchte mein Haus verkaufen und ich möchte eine Wohnung in Prien kaufen.
Da waren Sie 55. Und haben irgendwo notiert, ich wollte herausfinden, wer bin ich, außer Tochter und Schwester zu sein.
Genau.
So haben Sie sich noch erlebt mit 55.
Ja, natürlich, wenn die immer in der Nähe sind. Ach, Ihren Bruder haben wir gerade gesehen. Ach ja. Ja, und Ihre Mutter. Ja. Und die kümmert sich auch immer und so. Da kommst du aus diesen Rollen nicht raus. Und dann war ich so hin und weg von dem Bob Dylan. Und vor allem hat mich dann sein Satz, ich habe Bücher über von ihm, sein Satz, in mir war jemand verschwunden, den ich wiederfinden musste. Und das Gefühl hatte ich auch. Ich bin nicht ich, ich bin noch nicht da. Das hat mich derartig angeregt zu vielem.
Wie alt waren Sie dann, als Ihre Mutter gestorben ist?
Wann ist die gestorben? 86 ist die gestorben, ja. War ich ja erst 60, ja. Da habe ich meine erste Ausstellung gehabt. Und
so bitter das ist, dann hat es auch was von der Befreiung?
Ja, sehr.
Dass da keine Eltern mehr sind. Andere erleben es als extrem einschneidendes Moment.
Nee. Aber ich finde es wunderbar, dass ich so meinen Vater so würdige. Auch meine Mutter, also in diesem Riesenabstand, das ist ja dann ganz anders. Und dann habe ich richtig losgelegt mit dem Malen, ja. Ja.
Jetzt sind wir ja gerade bei den letzten Dingen. Und wer als Nachbar Bestattungen Hartl hat, wie oft denkt der dran, dass das hier mal endet?
Ich habe, wie ich hier eingezogen bin, das ist ja auch schon, ich wohne ja jetzt auch schon lange in dieser Wohnung, bin ich gleich zum Hartl und habe meine Beerdigung bezahlt.
Vor 18 Jahren?
Ja, ich wollte, ich habe mich ja so von der...
Auf gute Nachbarschaft.
Nein, deswegen nicht, aber ich habe mich ja, das war sehr interessant. Ich bin ja von der Familie, habe ich mich abgesetzt, das heißt, mein Bruder lebte auch noch und das war der Irschenberg dazwischen, zwischen Ammersee und hier. Und ich bin zwar hingefahren, das werden schon, aber ich wollte wirklich so einen Ort, wo ich bei Null anfange. Und ja, wie ich dann hier den Nachbarn gesehen habe, was hier für eine Nachbarschaft ist, dann dachte ich wirklich, was mache ich mal? Ich möchte gerne für mich selber verantwortlich sein. Ich möchte nicht, dass die Familie dann meine, das alles bezahlen muss. Und ich möchte nicht, dass über mich bestimmt wird. Das ist auch noch wichtig, weil ich habe bei meiner Mutter erlebt, die war, wie sie sehr alt war, so unbestimmt. Und dann haben andere über sie bestimmt. Und dann war sie natürlich grantig. Das wollte ich auf keinen Fall haben in meinem Leben. Ich wollte selber mich entscheiden für etwas noch. Und dachte jetzt meine Beerdigung, wo will ich denn beerdigt werden? Und das war ein interessanter Prozess, weil ich gemerkt habe, nee, Prien ist mein Lebensort. Aber was ist eine Heimat eigentlich für mich? So oft umgezogen. Und das ist das Familiengrab auf dem Oberschorndorfer Friedhof. Mein Vater, mein Bruder, meine Mutter, mein Lebensgefährte. Da war meine Mutter auch toll, obwohl wir nicht verheiratet waren. Also als Urne liegt das ja drin. Und dann dachte ich, ist mir ganz klar, das ist ein schöner Gedanke, da auch mal zu sein. Mal sehen, was sich da abspielt, dann, wenn man sich wieder trifft.
Könnte sein.
Wer weiß. Ja, das ist mir, und ich wollte das klar haben und ich wollte es bezahlen. Und ich habe es bis zum Grabesrand habe ich es gemacht. Das ist ein gutes Gefühl. Und meine Nichte, inzwischen bin ich ja also mit meinen Nichten und Neffen, das ist ja sehr, sehr erstaunlich schön, wo ich immer wieder höre, du bist unser Vorbild und ich verstehe nicht, warum. Und die hat auch nochmal nachgefragt, weil ich ja von auswärts komme, ob das klar geht dann mit der Beerdigung. Das ist ein sehr schöner Gedanke, weil ich liebe diesen Ort. Ich liebe diesen Friedhof in Oberschorndorf, das ist so wunderschön, das ist immer noch so. Es ist immer noch zwar größer geworden, aber und wenn ich mit der Bahn nach Schorndorf fahre, dann taucht irgendwann da die Oberschorndorfer Kirche auf. Und das berührt mich sehr.
Aber noch sind Sie hier und feiern ja den 93. Und kommt dann jemand? Also aus dem gleichen Jahrgang wird es schwierig.
Nein, ich hoffe, ich bin so gut beieinander, dass ich nach Göttingen fahre zum Tanzen. Ich hoffe, halten Sie mir einen Daumen. Da ist nämlich immer der Workshop im Dezember an meinem Geburtstag. 10 Tage. Das Quartier habe ich schon gesichert. Ich hoffe, Ich habe zweimal habe ich es nicht gemacht, weil einmal war der Zahn kaputt. Ich hoffe.
Ich drücke die Daumen und kann es kaum glauben, sie tanzen in ihren 93. hinein.
Und wenn ich es am Boden kriege, kann ich auch tanzen.
Ist ja auch Ausdruckstanz.
Ja, gibt es alles Mögliche, genauso. Es ist nur unsere westliche Vorstellung, dass es so und so aussehen muss.
Und Sie sind und bleiben so oder so ein Glückskind. Ich sehe keine Krücke, kein Rollator.
Ja, ich merke es schon so, dass auf einmal, komm nicht mehr so hoch da zu den Schachteln. Und so traue mich dann nicht mehr so auf das Leiterchen zu steigen. Also ich nehme es schon wahr, dass es so. Und dann habe ich das zweite Paar Hörgeräte.
Wie sagt mein Arzt, wir sind alle keine Neuwagen mehr.
Ja, also und es kommt immer noch was dazu. Bis jetzt, ich bin immer sehr, sehr froh, dass ich hier die Treppen zum Gehen habe. Ich liebe Treppen gehen.
Danke für den Empfang in diesen Räumen, Frau Engels.
Ja, ich glaube, jetzt tut mir das auch nicht mehr so weh.
So vergnügt gingen wir vor 4,5 Jahren auseinander. Mittlerweile ist sie 97. Ihre Atelierwohnung musste sie leider tauschen gegen einen Pflegeheimplatz im nahen Rimsting. Augen, Ohren und Gelenke, alles nicht mehr so dolle. Und so musste sie das Malen leider aufgeben. Aber sie klang am Telefon munter und interessiert, hat sicher eben nochmal zugehört und sich gefreut über die Wiederholung dieser Radiostunde. Und wir wünschen auf dem Weg alles Gute, Frau Engels. Das Gespräch mit ihr finden Sie in der ARD-Audiothek und dort auch den Podcast Alles Geschichte von Radio Wissen. Wie das gestern mit dem heute verbunden ist, erzählt in guten Geschichten.